an den intimsten Stellen nach Hexenzeichen untersuchten. Wehe, wenn einer oder eine ein irgendwie eigenartig geformtes Muttermal hatte. Da diese Meister Erfolgshonorar bezogen, kann man sich das Ergebnis denken. Als Beispiel: Allein in der kleinen Stadt Schongau in Bayern wurden in den Jahren 1591-92 64 Frauen und Männer als Hexen und Hexer hingerichtet. Das gab allerdings solches Aufsehen, dass man auf Anraten vernünftiger Räte später und anderswo zumindest etwas vorsichtiger mit derartigen Verdächtigungen umging. Dennoch ereigneten sich noch später, ca. 1630, und wieder etwa 1660, neue Wellen hysterischer Hexenverfolgung. Aufgeklärte Stimmen, wie die des Arztes Johann Weyer in Düsseldorf, der Jesuiten Adam Tanner und Friedrich Spee und des reformierten Pfarrers Balthasar Becker, die alle freimütig den Hexenglauben angriffen, hatten wenig und erst späten Erfolg. Dafür übte die schon 1487 verfasste Schrift der Dominikaner Institoris und Sprenger, der Hexenhammer Malleus Maleficarum, großen schädlichen Einfluss aus. Wie viel tausend unschuldige Frauen und Männer, selbst Kinder, dem Hexenwahn zum Opfer fielen, lässt sich wohl nicht mehr feststellen. Es war übrigens keine europaweite Erscheinung. Zwar sind Hexenverbrennungen auch anderswo bezeugt, aber weitaus den größten Anteil an dem Wahn hatte, bedingt durch die oben erwähnte allgemeine Rezession, der deutschsprachige Raum. Wie stark sogar ein heller und aufgeklärter Kopf dem Aberglauben verfallen konnte, zumindest partiell, zeigt das Beispiel Johannes Keplers. Er war der wohl größte Erneuerer der Naturwissenschaften, derjenige, der eigentlich erst das kopernikanische Weltsystem durchsetzte. Und dennoch befasste er sich mit dem Unfug der Sterndeutung, wobei gerechterweise gesagt werden muss, dass für Kepler, der ein tiefgläubiger Mann war, nicht die Sterne an sich Einfluss auf das menschliche Schicksal hatten, sondern ihre Konstellation, so wie die ganze Harmonie der Welt, meinte er, in ihrer astronomisch-mathematischen Existenz den Willen Gottes widerspiegelt. Wie nicht selten in der Geschichte war in Deutschland diese Periode des Niedergangs und der Not teilweise eine Blütezeit der Künste. Zwar fand die meisterliche Zeit in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, der großen Aufbruchstimmung, der Zeit Dürers und Riemenschneiders, in Malerei und Bildhauerkunst keine Fortsetzung, doch die Architektur blühte, wovon die arm und ärmer werdende Bevölkerung natürlich nicht herunterbeißen konnte. Große Schlossbauten entstanden und damit ein eigener Stil der deutschen Renaissance, der italienische und französische Elemente mit traditionell deutsch-gotischen Formen verschmolz. Der Ott Heinrichsbau des Heidelberger Schlosses, 1556 bis 66, die vielen westfälischen Wasserschlösser, Schloss Ambras bei Innsbruck, 1564 bis 67, das einer der bemerkenswertesten Fürsten erbauen ließ, Ferdinand II. Von Tirol. Ebenso wurden Rathäuser errichtet, denn die mächtiger werdenden Städte wollten hinter den Fürsten nicht zurückstehen. Die prächtigen, bürgerstolz verkündenden Rathäuser von Leipzig, Rothenburg ob der Tauber, später Augsburg und Nürnberg, sowie die Rathäuser der Hansestädte. Aber auch Bürgerhäuser neuen Stils entstanden, das Pellerhaus in Nürnberg, das Haus zum Ritter in Heidelberg. Der wichtigste Sakralbau, der die Bauformen römischer Kirchen sozusagen übersetzte, die erste reine Renaissance-Hallenkirche nördlich der Alpen, ist St. Michael in München, 1583 bis 97, eine Jesuitenkirche, bewusst nach dem Vorbild von Il Gesù in Rom gestaltet, nicht nur ein Kunstdenkmal bedeutender Größe, sondern auch, wie vom streng katholischen Herzog Wilhelm V. von Bayern beabsichtigt, ein Bollwerk der seit dem Trientiner Konzil von Rom aus energisch betriebenen Gegenreformation. Zweites Kapitel. Ferdinand, der um wenige Jahre jüngere Bruder Kaiser Karls V., war wie dieser in Spanien erzogen worden und eine Zeit lang sogar von seinem Großvater, König Ferdinand dem Katholischen, als Nachfolger auf dem spanischen Thron vorgesehen gewesen. Das hatte sich nun längst geändert.